Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Schulnoten. Sie spiegeln beileibe nicht immer das wider, was Kinder und Jugendliche tatsächlich können. Und für all die mit den schlechten Noten kann die Schulzeit dann ganz schnell auch mal zum Albtraum werden. Die französische Erfolgsautorin Anna Gavalda, von Beruf übrigens auch Lehrerin, hat zum Thema Schulversagen im Jahr 2002 ein vielbeachtetes Buch geschrieben. 35 Kilo Hoffnung erzählt von dem 13-jährigen David, der die Schule hasst und von den Eltern wenig Verständnis, dafür aber umso mehr Druck erfährt. Einzig sein Großvater Leon ist ihm eine Stütze, denn er teilt Davids Leidenschaft für Erfindungen, für technische Tüftelei.
Mein Opa ist der einzige Mensch, der mich nie auslacht, mich nie nach meinen Hausaufgaben fragt. Opa ist genauso ein Bastler wie ich, nur dass er dabei noch intelligent ist.
Max Lamperti spielt den David, der zunächst wenig Selbstbewusstsein hat und am liebsten mit seinem Opa im Schuppen bastelt, um dem Albtraum Schule zu entkommen. Das Theater Heilbronn zeigt den Roman nun in der Box, in einer Bühnenadaption von Petra Wüllenweber. Regie führt Elias Perrich. Neben Max Lamperti in der Hauptrolle spielen Magdalena Lehnen und Thomas Fritsche. Mit Ihnen allen werde ich in diesem Podcast sprechen. Seien Sie herzlich willkommen bei der Hörbühne. Mein Name ist Katja Schlonski. Zum Auftakt hören wir mal in eine Probe rein.
Ich hasse die Schule. Ich hasse sie. Ich kenne jede Menge Leute, die die Schule nicht mögen. Wenn ich euch zum Beispiel fragen würde, mögt ihr die Schule, dann schüttelt ihr mit dem Kopf und sagt nein, ist ja klar. Nur die Superstreber mögen die Schule oder diejenigen, die so gut sind, dass die Schule ihnen sogar Spaß macht. Aber abgesehen davon, wer mag die Schule wirklich? Keiner. Aber wer hasst die Schule? Wenn der Wecker klingelt, bin ich immer mindestens schon eine Stunde wach und eine Stunde lang ist mir schlecht. Das Frühstück ist eine Qual, ich bekomme keinen Bissen runter, aber weil mir meine Mutter im Nacken sitzt, esse ich einen Zwieback. Im Bus verwandeln sich meine Magenschmerzen in einen harten Knoten. Am allerschlimmsten ist es, wenn ich auf dem Schulhof ankomme. Der Geruch der Schule macht mich am meisten krank. Diese Mischung aus Kreide und alten Turnschuhen schnürt mir die Kehle zu und ich könnte kotzen. Meine Eltern haben mich zu Tausenden von Ärzten geschleppt, weil ich Probleme beim Lernen habe. Alles, was in der Schule vor sich geht, kommt mir chinesisch vor. Es geht zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Deswegen musste ich mit meinen Eltern zu allen möglichen Ärzten, für die Augen, für die Ohren und sogar fürs Gehirn. Und das Ergebnis des Ganzen? Ich habe ein Konzentrationsproblem.
Meine ersten Fragen gehen an den Regisseur Elias Perrich. Die Autorin ist selber von Beruf Lehrerin und da steht ja zu vermuten, dass sie sich mit diesem Thema Schulversagen auch immer wieder auseinandergesetzt hat. Wie ging es denn euch innerhalb der Produktion? Wurden da auch eigene Erinnerungen wach?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder hat auf unterschiedlichste Weisen aber so eine Erinnerung, sei das in bestimmten Schulfächern oder so, an dieses Gefühl von Versagen und an dieses Gefühl von, ich schaff's nicht und ich bin zu dumm. Und also ich glaube, das ist etwas, das haben wir auch beim Proben gemerkt, da kann eigentlich jeder andocken.
Eigentlich ist dieser David ja ein Anti-Held, würde ich sagen. Also einer, der eben in der Schule versagt und andere Fähigkeiten hat, die aber vielleicht von außen gar nicht wahrgenommen werden. Ist er darin für dich vielleicht auch ein Prototyp? Also gibt es solche Kinder und Jugendliche wahrscheinlich viel häufiger, als wir denken?
Ich würde fast sagen, das betrifft die Mehrheit. Eben, das haben wir auch gemerkt, als man so selber dann über die Schulzeit nachdenkt und so. Es ist ja ein großes Problem und das ist auch ein Problem natürlich am Schulsystem, gerade wenn man so riesige Klassen hat und es gelingt ja in den seltensten Fällen jetzt jedes Kind einzeln zu fördern. Das geht fast nicht. Und dadurch kommen natürlich immer Kinder unter die Räder oder können nicht in dem, was sie ausmacht, spezifisch gefördert werden. Und das ist ein Problem, was, glaube ich, jeder irgendwie kennt. Und dafür ist es insofern, ja, Anti-Held könnte man sagen oder auch Held, weil er schafft es, an den Punkt zu kommen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und sagen, dann ist mein Weg halt ein spezieller, aber den gehe ich.
Was uns dieses Stück ja auch sagt, ist, wie wichtig für Kinder und Jugendliche eben diese Bezugspersonen sind, in dem Fall der Opa Leon. Aber es gibt da auch diese eine Lehrerin, die ihm da einmal schon ins Zeugnis schreibt, dieser Junge hat ein Gedächtnis wie ein Sieb, Finger wie eine Fee und ein riesengroßes Herz. Es müsste gelingen, etwas daraus zu machen. Erscheint uns da die Kritik von Anna Gavalda auch an diesem Schulsystem, an unserer Leistungsgesellschaft ganz grundsätzlich?
Ja, sicher. Wobei es das gar nicht so zeigefingermäßig tut. Das finde ich auch schön daran, weil man ja auch merkt, es gibt da drin ja auch Probleme, die gar nicht so lösbar sind. Natürlich in einer idealen Welt hätte jede Schülerin eine einzelne Lehrerin, der oder die ihn oder sie fördert, aber das ist ja nicht so und das ist ja auch nicht wirklich machbar. Das heißt, es wird immer Leute geben, die da unter die Räder kommen. Dazu kommt ja noch ein Ehekonflikt zwischen den Eltern, für den der Junge nichts kann. Aber auch das ist ja etwas, was sehr viele kennen. Also ich bin auch ein Scheidungskind, wo man weiß, ja, das erhöht ja noch den Druck. Dafür gibt es eigentlich keine Lösung. Das Stück hat da sozusagen den Gegenpol, das sind eben die Großeltern, vor allem der Großvater als Identifikationsfigur, wo das alles keine Rolle spielt. Also wo es nicht darum geht, Leistung zu erbringen und wo es nicht darum geht, irgendwie einen Streit zwischen Eltern sich dazu zu verhalten, sondern da ist alles sehr liebevoll und sehr fürsorglich. Und das ist halt für diesen Jungen sozusagen das Material, aus dem er wachsen kann.
Die Eltern, die ebenso wie die Großeltern von Magdalena Lehnen und Thomas Fritzsche gespielt werden, treiben den Jungen mit seiner Schulangst immer weiter in die Verzweiflung.
David, wie war es in der Schule?
Ja, war super.
Hast du ihn nach seinen Hausaufgaben gefragt?
Ich bin gerade erst nach Hause gekommen.
Du kannst deinen Sohn doch wohl trotzdem danach fragen. Oder erwartest du, dass ich alles alleine mache?
Ich hätte das schon noch gemacht.
Ja, wenn er schlafen muss oder wann. Mach bitte sofort den Fernseher leiser.
Dann verstehe ich nichts mehr.
Musst du jeden Abend sofort die Glotze anmachen?
Ich will das hier sehen.
Und ich will mich mit unserem Sohn unterhalten, wenn du das schon nicht machst.
Ach, unterhalten? Ich höre nur eine Schreierei.
Wenn du den Fernseher so laut machst, dass man schreien muss, um sein eigenes Wort zu verstehen. Kaum, dass du durch die Tür bist, ist...
Mama, jemand hat angerufen für dich.
Wer denn?
Das habe ich nicht gefragt.
David... Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Ja.
Zeig mal her. Ist das alles?
Ja, mehr stand nicht im Hausaufgabenheft drin.
Mhm. Oh, David. Da sind überall Fehler drin.
Wo?
Da. Das musst du noch mal machen. David, du musst mehr lernen. Du musst einfach mehr lernen. Hey, kannst du vielleicht auch mal was sagen?
Was?
Sag auch mal was.
Ja. Ist das hier ein M oder ein N?
Das ist ein W.
Wer soll denn die Sauklaue lesen können? Kannst du dir nicht wenigstens mal ein bisschen Mühe geben? Oder ist das schon zu viel verlangt? Außerdem wimmelt es hier drin vor Fehlern. David, so geht das nicht. Du musst mehr lernen. Du musst mehr lernen.
Du musst einfach mehr lernen.
Ja.
Du musst mehr lernen.
David, du musst mehr lernen. David, du musst mehr lernen. David, du musst mehr lernen.
Max Lamperti spielt den 13-jährigen David. Lass uns zusammen auf diese Rolle schauen. Worin siehst du Davids Stärken und worin vielleicht auch seine Schwächen?
Was für mich stark ist, was ihn für mich stark macht, was aber vielleicht gar nicht mal so als stark eben von außerhalb gesehen wird, ist, dass er sich eigentlich seiner Leidenschaft bewusst ist. Also es gibt im Stück den Satz, mir wurde bewusst, dass mich nichts so sehr auf dieser Welt interessiert wie meine Hände und das, was ich mit ihnen gestalten kann. Also die Erkenntnis darüber zu haben, ich weiß, was mir im Leben Spaß macht und was mich erfüllt. Ich würde mal sagen, in so einem jungen Alter ist für mich eine absolute Stärke, was ihm aber total viele Schwierigkeiten bereitet, weil die Außenwelt das halt nicht anerkennt.
Das nicht anerkennt, vielleicht teilweise sogar gar nicht wahrnimmt. Und er selber ist einfach so jung, dass er, glaube ich, noch nicht gelernt hat, wie man diese Stärke, die er ja hat, kanalisieren kann, oder?
Ja, er ist, glaube ich, erstmal total überfordert damit, dass er das hat. Und sieht halt auch eine Welt, die jetzt aus seiner persönlichen Perspektive, auch in dem Moment, um den sich dieses Stück dreht, eigentlich eine Welt, die sich gegen ihn verschworen hat. Aus seinem Gefühl heraus so, weil niemand versteht ihn, außer der Großvater. Und auch der, es gibt ja den Satz so, der ist halt intelligent, Also auch der ist quasi von ihm entfernt und er ist ganz isoliert für sich, ganz allein erstmal.
Er hat einfach noch gar kein Selbstwertgefühl auch entwickelt, ne? Und wird auch darin in der Schule eigentlich nicht unterstützt und auch im Freundesumfeld nicht unterstützt. Deshalb muss er ja den Klassenkasper geben, ne?
Genau, also es gibt halt in dem Sinne quasi nichts, worauf er stolz sein kann. So im Sportunterricht ist er nicht gut, in der Schule generell ist er nicht gut. Und das, worin er gut ist, wird halt nicht anerkannt. Und ich finde, da entwickelt sich aber auch eine, in dem Sinne, Schwäche zu einer Stärke in dem Stück. Weil es eben anfängt mit einem ganz, so, ich weiß nicht, was ich tun kann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Alle sind gegen mich, ich habe keinen Bock mehr, total verständlich. Aber halt auch eine Haltung, die dich nicht in eine Aktion wirft. Und dann über den Stückverlauf, das ist für mich eigentlich auch die interessanteste Entwicklung, kommt immer mehr die Haltung von, ich mache jetzt einfach was und ich fange an, irgendwas werde ich jetzt machen. Und daraus plötzlich entsteht eine Stärke, eine innere Stärke und ein Willen, das Leben in die Hand zu nehmen sozusagen. Ja.
Das Stück, der Stoff, moralisiert nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz große Stärke. Also auch die Eltern, also die Figuren sind sehr ambivalent gezeichnet, auch die Großeltern. Also das sind nicht nur die liebevollen Großeltern, sondern die haben auch ihre Macken, ne?
Total, total. Also das liebe ich auch an diesem Stoff, weil man könnte den ganz platt erzählen, dass es so in Klischees sich ergeht. Aber das tut es gar nicht. Ich finde, das ist auch schön, dass es aus der Sicht dieses Jungen beschrieben ist, weil dadurch, man kann ja, wenn man selber mit drin steckt in der Geschichte, gar nicht so eindeutig immer sagen, wer ist jetzt hier der Gute und der Böse und so. Und das tut das Stück auch nicht. Das ist eher dem widerfahren Dinge und die sind manchmal toll und manchmal ganz ungerecht und manchmal traurig. Aber so ist das Leben.
35 Kilo Hoffnung ist jetzt angekündigt als Theaterstück für Kinder ab 10 Jahren. Aber inwieweit spricht Gavalda mit ihrem Text eigentlich auch die Erwachsenen an?
Ich finde total. Also eigentlich, ich finde es richtig zu sagen ab 10, aber nach oben ist das offen. Also mich berührt dieses Stück wahnsinnig und ich bin ja nun kein Kind. Also so, das ist, ich glaube wirklich, man guckt wahrscheinlich auf andere Dinge, ne? Also ich sag mal, wenn man selber in diesem Alter ist wie der Junge, dann wird man das wahrscheinlich mehr mit ihm sozusagen erleben und andocken an Sachen, die man selber emotional kennt oder so. Je mehr man aus diesem Alter erwachsen ist, glaube ich, tendiert man sicher dazu, mehr zu analysieren, was ist da im System falsch oder was ist da erziehungsmäßig falsch oder so. Also sozusagen mehr auf der Ebene zu gucken. Aber ich finde das eigentlich auch genauso für Erwachsene.
Die Bühnenfassung ist von Petra Wüllenweber. War sie eigentlich bereits fertig, als du sie bekommen hast für deine Regiearbeit oder hast du selber da noch Einfluss genommen?
Also es gibt diese Fassung schon länger. Die hat sie meines Wissens für die Uraufführung angefertigt, die sie auch selber inszeniert hat. Wir sind mit dieser Fassung in die Proben gegangen, haben aber eigentlich beim Proben noch relativ viel verändert. Also wir haben auch teilweise Sachen aus dem Roman noch mal reingenommen und die Bühnenfassung von ihr hat mehr Figuren. Die habe ich gestrichen, sondern ist wirklich fokussiert auf den Jungen und das Eltern- und das Großelternpaar. Da gibt es eigentlich in der Fassung noch Nachbarn und einen Mitschüler und alles Mögliche. Das haben wir versucht, anders zu lösen.
Der Roman hat ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Also ist die Bühnenfassung ein bisschen auch der heutigen Jugendsprache angepasst?
Eigentlich gar nicht. Es ist eine ziemlich einfache Sprache. Das ist halt auch dem Prinzip geschuldet, dass dieser Junge das ja erzählt, auch im Roman. Also macht da jetzt gar nicht so sprachlich ein Milieu auf oder irgendwie eine. Es versucht auch gar nicht hip zu sein, was ich ganz schön finde. Also es gibt dadurch natürlich Thematiken, die ausgespart sind, zum Beispiel soziale Medien oder so. Das kommt nicht vor. Habe ich auch im Vornherein gedacht, wirkt das dadurch altmodisch oder so? Aber ich glaube eigentlich nicht, weil es sozusagen eher ans Menschliche geht, also an die direkten Kontakte mit eben den Eltern und den Großeltern. Interessanterweise kommen auch im Roman kaum Freunde oder Mitschüler vor. So, das spricht eher ein bisschen dafür, dass das ein Junge ist, der halt auch da ein bisschen nerdig ist.
David hat einen Lieblingsort. Am liebsten ist er dort mit seinem Großvater Leon.
Gehen wir in den Schuppen.
Opas Schuppen.
Das war eine andere Welt. Von außen betrachtet gar nichts Großartiges. Ein Schuppen ganz hinten im Garten aus Brettern mit gewellter Dachpappe, im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß. Aber so oft ich kann, bin ich dort. Um zu basteln, um Werkzeuge oder Holzteile auszuleihen, um Opa bei der Arbeit zuzusehen oder um ihn um Rat zu fragen oder auch einfach nur so. Ich liebe den Geruch dieses vollgestopften Kabuffs. Dieser herrliche Duft aus Schmieröl, Fett, Holzleim, Tabak und so viel mehr. Ich habe mir geschworen, sollte es mir gelingen, diesen Geruch zu destillieren, dann werde ich ein Parfüm erfinden und es Leon-Wasser nennen, um es einzuatmen, wenn mir das Leben übel mitspielt.
Kannst du die Nöte dieses 13-Jährigen nachvollziehen? War Schulangst für dich jemals ein Thema?
Nicht auf diese Weise. Also ich habe es tatsächlich irgendwie immer recht gut durchgeschafft. Ich war in meiner Wahrnehmung, vielleicht sehen das meine KlassenkameradInnen anders, in meiner Wahrnehmung war ich jetzt nie irgendwie in Mobbing als das Opfer quasi involviert. Und auch so schultechnisch hatte ich nie die Probleme, aber woraus ich quasi eigentlich meine Inspiration versucht habe zu ziehen, ist einerseits aus dem Kontakt mit Kindern hier im Theater. Also wir hatten ja auch Möglichkeiten, Geschichten zu hören und so weiter. Und andererseits auch mit Leuten, mit denen ich ganz eng in der Schule war und wo ich gesehen habe, eigentlich hast du genau diesen Struggle. Ich halte dich für genial, aber es kommt absolut nicht an in diesem System und es schlägt dich nur nieder.
Magdalena Lehn und Thomas Fritsche, ihr spielt in diesem Stück die Erwachsenen und zwar gleich über zwei Generationen hinweg. Also ihr seid Vater und Mutter, aber auch Oma und Opa des 13-jährigen David. Eltern und Großelternpaar, die sind auf den ersten Blick fast klischeehaft. Die Eltern, sie sind genervt, sie sind gestresst, überfordert und auch in der Paarbeziehung nicht gerade liebevoll. Die Großeltern dagegen zugewandt, verständnisvoll, offen, unterstützend und auch sehr liebevoll im Miteinander. Auf den zweiten Blick, wie würdet ihr diese Eltern- und Großelternpaare beschreiben? Ich frage zunächst mal dich, Magdalena.
Also ich finde die Mutter, die ist eigentlich total überfordert und hilflos und macht sich eigentlich totale Sorgen und weiß aber nicht, wie sie helfen kann und versucht alles mit den Ärzten und mit dem Psychologen und so weiter. Und ich glaube, weiß einfach nicht, wie kann man damit umgehen und wie kann ich diesem Jungen helfen, den ich nicht verstehe.
Und der Vater, Thomas?
Also ich würde da Magdalena recht geben, dass es sich um eine Überforderung handelt. Also nach außen betrachtet machen sie viel falsch, wenn man sie jetzt den Eltern so zuschaut. Aber wenn man genauer hinschaut, sind sie wirklich mit der Erziehung und mit sich in der Beziehung überfordert. Also und sie tun sich nicht gut und sie tun David nicht gut. Das ist aber nicht Absicht. Das ist einfach, sie versuchen schon, das Richtige zu tun. Er ist jetzt auch ein spezielles Kind. Es ist nicht das Kind, was einfach so durchflutscht. Er macht halt auch Probleme.
Besser klar kommen die Großeltern mit David. Die Großeltern sind ja jetzt nicht nur Lichtgestalten, sondern die haben auch ihre Schwächen. Aber sie sind einfach ganz anders, weil sie sehr zugewandt sind und verständnisvoll. Ne?
Ich würde sagen, dass David und der Opa nochmal eine ganz besondere Beziehung haben. Und die Oma ist eigentlich sehr für dieses warme Zuhause zuständig. Also so sehe ich diese Rolle und dass sie einfach was sehr Umarmendes hat.
Und der Opa Leon, was ist das für einer?
Er ist Ingenieur, er mag seinen Enkel und er ist für ihn da, anders eben als die Eltern oder der Vater, nimmt er sich Zeit für ihn und er erwartet auch keine Leistung oder Zensuren von ihm. Und er unterstützt ihn eben auch in diesen handwerklichen Sachen.
Wie spannend ist es für euch jetzt auch als Schauspielerin und Schauspieler, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, also in diese Rolle der Eltern und Großeltern reinzuschlüpfen?
Es ist vor allem technisch spannend, weil wir wechseln ganz schnell zwischen Großeltern und Eltern. Das geht manchmal innerhalb von Sekunden. Das ist dann schon handwerklich, schauspielerisch, technischer Vorgang. Und ja, als Spieler mag ich sowieso meine Figuren immer gerne, sie zu spielen sozusagen, unabhängig wie ich sie jetzt vom Charakter finde. Das macht durchaus auch einen Spaß, diese Wechsel zu machen. So.
Und ja, wie Thomas schon gesagt hat, es ist eigentlich sehr spannend, eher dieses Körperliche, dieses, also ich bin keine Oma, ich bin auch keine Mutter, aber dieses Oma, okay, in den Körper irgendwie reinzubekommen und eher diesen Wechsel von du musst und ich weiß nicht wohin mit mir zu Es ist doch alles ein bisschen leichter, es ist okay. Diesen Wechsel finde ich spannend.
Ich finde es auch ganz spannend, also so Väter habe ich schon einige gespielt, aber es ist mein erster Opa, den ich spiele. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung spielerisch.
Und wieder einmal sucht David Rückhalt bei den Großeltern.
Ich bin also kurz vor den Sommerferien von der Schule geflogen. Und gleichzeitig war klar, dass ich dank meiner Noten auch die Versetzung in die nächste Klasse nicht schaffen würde. Hallo Opa, hallo Oma.
David, komm, setz dich schon mal. Das Essen ist gleich fertig.
Na, setz dich.
Danke, Oma.
Ja, danke.
Opa?
Was?
Gehen wir nach dem Essen in den Schuppen?
Nein.
Warum nicht?
Weil mir deine Mutter die schlechte Nachricht mitgeteilt hat. Ich verstehe dich nicht. Du hasst die Schule, aber du tust alles, um so lange wie möglich dort zu bleiben. Aber du bist doch nicht so dumm, wie man es dir einredet, oder?
Doch.
Mensch, das macht mich noch wahnsinnig. Natürlich ist es viel einfacher zu sagen, man ist eine Null. Es ist Schicksal. Da kann man die Hände in den Schoß legen. Auf jeden Fall zähle nicht mehr auf den alten Leon. Ich mag keine Jammerlappen.
Ich bin in den Schuppen gegangen und überlegte mir, was ich tun könnte, um mein Leben in die Hand zu nehmen. Ich wollte alles auf einmal bauen. Aber da hatte ich ein kleines Problem. Ich hatte keine Projekte, keine Pläne, kein Material, keine Modelle, nichts. Ich hatte nur einen riesigen Stein auf dem Herzen, der mich daran hinderte, loszuheulen.
Der Junge nimmt sich die Worte des Großvaters zu Herzen und dann seine Zukunft in die Hand. Er bewirbt sich an einer Schule nach seinem Geschmack, obwohl ihm eigentlich die Voraussetzungen dafür fehlen.
Sehr geehrte Frau Direktorin der Grand Champ Schule, ich möchte sehr gerne in Ihrer Einrichtung aufgenommen werden, aber ich weiß, dass das unmöglich ist, weil mein Zeugnis zu schlecht ist. Ich sah in Ihrem Prospekt, dass Sie Werkstätten, Technik und Informatikklassen haben. Ich glaube, dass im Leben nicht nur die Noten wichtig sind. Ich glaube auch, dass die Motivation wichtig ist. Ich möchte gerne nach Grandchamp kommen, weil ich glaube, dass ich dort am glücklichsten wäre. Ich bin nicht sehr groß, aber ich wiege 35 Kilo Hoffnung. Auf Wiedersehen. David Dubosc.
David wird angenommen. Die Geschichte dreht sich. Aber dann wird der Opa schwer krank. Und David will nun auch für ihn da sein, mit all seiner Kraft.
Ich hätte Berge für ihn versetzt. Ich hätte mich in Stücke schneiden lassen. Ich wäre für ihn durchs Feuer gegangen. Aber man konnte nichts tun. Nur warten. Das war nicht auszuhalten. Opa Leon hatte mir geholfen, als ich ihn wirklich gebraucht hatte. Und ich ihm? Nicht. Überhaupt nicht. Bis zu dieser Sportstunde. An diesem Tag stand das Knotenseil auf dem Programm. Der Horror. Opa Leon, hör mir jetzt gut zu. Ich schaffe das. Ich tue es für dich. Hörst du? Für dich. Dritter Knoten. Ich konnte nicht mehr. Ich war dabei, schlapp zu machen. Ich konnte nicht mehr. Aber dann sah ich sie. Die Leute aus meiner Klasse. Also versuchte ich es noch einmal. Schweiß ließ mir den Blick verschwimmen. Siebter Knoten. Ich wollte loslassen. Ich hatte das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Nur noch zwei Knoten. Opa Leon, ich bin da. Nimm meine Kraft. Nimm meinen Willen. Nimm sie, du brauchst es. Nimm sie. Opa Leon, nimm das alles. Ich flehe dich an.
Das ist ja eine sehr nahbare Geschichte. Und ich glaube, auch in der Regie ist es ganz wichtig, den jugendlichen Zuschauerinnen und Zuschauern dann eben Projektionsflächen zu bieten und nahbar zu bleiben. Wie erreicht ihr das?
Indem wir versuchen, so direkt wie möglich zu sein. Das war mir ein großes Anliegen, zu sagen, diese Menschen sind alle zum Anfassen. So, die sind so identisch wie möglich, was natürlich nicht ganz ohne ist, bei einem Schauspieler, der irgendwie erwachsen ist, diesen 13-Jährigen zu spielen. Aber dadurch, dass er es erzählt, kommt es einem trotzdem sehr nahe, weil es auch ein bisschen was hat, wie wenn, weiß ich nicht, wie wenn ich von meiner Kindheit erzähle. Und darüber, es war eigentlich der Versuch, nicht dem theatral künstlich zu begegnen, sondern dass man als Zuschauer die Menschen spürt.
Das Stück wird in der Box gespielt, wo ja sowieso eine große Nähe ist zwischen Publikum und den Darstellerinnen und Darstellern. In welchem Setting spielt ihr das? Wie viel Bühnenbild ist dabei?
Ja, es ist schon Bühnenbild. Das ist auch ziemlich wesentlich. Also es gibt so wie zwei Inseln. Eine ist sozusagen das Zuhause und die andere ist bei den Großeltern. Das Zuhause ist eher ein bisschen trist. Das ist so eine Sofalandschaft mit Fernseher. Und bei den Großeltern, weil da spielt sehr, was mir sehr gefällt daran, da spielt Essen eine große Rolle. Da gibt es immer Essen. So, deswegen ist das so eine Küche mit einem Küchentisch. Und das hatte eben was dadurch, das finde ich auch im Roman ganz toll, dadurch hat es was Irrsinnliches, wo man so denkt, ach, da gibt es jetzt wieder eine Suppe und dann gibt es das. Und dann gibt es im Zentrum, und das ist eigentlich so ein bisschen abstrakt, aber es hat dann doch auch was sehr Konkretes, diesen Schuppen als Sehnsuchtsort für diesen Jungen. Und diesen Schuppen haben wir dargestellt eigentlich durch ein Häuschen, was aber aus Tuch besteht. Und der Witz ist, man kann nie reingucken, aber man sieht Schatten, was da drin stattfindet. Und das macht es sozusagen auch ein bisschen zu wie so einem magischen Ort.
Ein magischer Ort für eine magische Geschichte, deren Ausgang, nun ja, dazu sei nur verraten, es ist ein echtes Mutmacherstück. Als Regisseur stellt sich für dich vermutlich ja auch die Frage, was will ich mit diesem Stück erreichen? Was möchte ich meinem Publikum auch mitgeben? Wie würdest du die beantworten?
Also am einfachsten könnte ich es beantworten mit Mut. Also das ist etwas, was mir sehr nahe geht, weil ich war auch als Kind in der Schule, hatte ich so eine ganz schwierige Phase, da wurde ich auch extrem gemobbt und hatte so das Gefühl, ich bin ein Nichts und kann nichts und gehöre eigentlich nicht auf diese Welt und so. Und es gab dann so Erlebnisse, die, Gott sei Dank, mich dazu ermutigt haben, sozusagen weiterzugehen und das zu überwinden. Und das ist so eine Geschichte. Und ich würde mir im besten Fall erhoffen, und zwar für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene gleichermaßen, dass man mutiger aus dem Stück geht, als man rein ist.
Und Max als David hat sich über den Effekt von 35 Kilo Hoffnung auch so seine Gedanken gemacht.
Ich kann dieses Buch und ich kann das Stück eigentlich fast nicht lesen, ohne selbst gerührt zu werden, ohne dass mir selbst eine Träne runterläuft. Und das Schöne ist, wir hatten jetzt schon ein paar Proben, wo auch Leute drin saßen und ich hatte das Gefühl, es kommt an. Ich als Figur, ich als David suche den Kontakt, ich brauche den Kontakt, weil ich irgendjemanden brauche, der mir zuhört und bei dem ich mich beklagen kann, bei dem ich mich freuen kann. So. Und dafür ist das Publikum da und jetzt von den Proben, die wir hatten mit einem Publikum anwesend, da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, ich komme bei euch an.
Was möchtest du denn als David deinem Publikum mit auf den Weg geben?
Oh, so konkret. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Satz zusammenfassen möchte. Ich weiß, ich möchte als David mich mitteilen. Ich möchte teilen. Und ich glaube, David hat ein großes, großes Bedürfnis, verstanden zu werden. Es ist eine Suche nach, hört mir zu und lasst mich sein, sozusagen. Eigentlich der Versuch, einen Verbündeten zu schaffen. Und die Message dahinter, ich glaube, das ist David gar nicht so bewusst. Ich glaube, da muss ich eher als Schauspieler sprechen, weil ich glaube, für mich ist es vor allem ein in der Lage sein, mitgehen zu können. Also schaut euch das Schicksal an und macht euch Gedanken, in welchem Moment ihr ein Schicksal, entweder so ein Schicksal miterlebt oder es bezeugt sozusagen, es beobachtet. Du siehst einen Menschen, der sich verletzlich macht, der schwach ist in dem Moment und du trittst zu. Und einfach nur diesen Gedanken vielleicht bewusst zu bekommen, einfach nur diesen Moment von, warte mal, was mache ich hier eigentlich? Das wäre für mich das Ziel.
35 Kilo Hoffnung nach dem Roman von Anna Gavalda. Eine Bühnenfassung von Petra Wüllenweber, die in der Box gezeigt wird. Regie Elias Perrich, Ausstattung Wolf Gutjahr. Soweit Folge 90 der Hörbühne. Vor der Sommerpause wird es noch einen weiteren Podcast geben mit einem Ausblick auf die neue Spielzeit 2025-26. Bis dahin, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.